Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll mit Urli und Winson.
Halli, hallo, bonjourchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli Podcasts. Mein Name ist Winson und mir gegenüber sitzt Urli Hefliger. Hallo.
Hallo, Winson.
Die Überschrift für die dieswöchige Ausgabe eures Lieblingsformats muss lauten: Die eklektische Eisenbahn. Ja, ist doch so.
Wieso denn die eklektische Eisenbahn?
Ja, weil wir so viele verschiedene Genres reingepackt haben.
Ja, ja, eklektisch check ich, aber wieso Eisenbahn?
Ja, weiß ich nicht, weil also sich das phonetisch an die elektrische Eisenbahn anlehnt.
Ah, nicht die höchste Eisenbahn.
Die können wir auch nochmal grüßen an dieser Stelle.
Grüße gehen raus.
Urli, wie war deine Woche?
Die war sehr gut. Ja, die war wirklich gut. War ereignisreich, ich habe viel gelernt, beruflich, und das hat mich sehr aufgestellt.
Aha, oho.
Ja, ich bin so in einem Alter gerade, wo ich mega, oder in einer Phase besser gesagt, wo ich mega Bock habe, neue Sachen zu lernen, die ich dann auch lerne. Und ich bei jedem Wochenende denke ich irgendwie so, krass, von der Woche konnte ich das noch
nicht.
Was
hast du denn gelernt?
Ja, einfach so mit Leuten zu reden über Sachen, die mir unangenehm sind zum Beispiel. Wo ich dann denke so, ja, also ich habe immer das Problem, dass ich zu viel Verständnis habe für die Gegenseite. Also für die andere Seite. Ich habe immer so, ich bin zu empathisch mit meinem Feind. Weißt du? Ich bin sehr schlecht in Kriegsführung.
Okay, ja. Ja.
Und das habe ich gelernt, einfach so, es nicht alles persönlich zu nehmen.
Ja, das ist wichtig.
Das ist einfach wichtig. Und ich musste dann doch Mitte 40 werden, dass ich das mal gecheckt habe. Also ich habe mein halbes Leben damit verbracht, hoffentlich mein halbes Leben damit verbracht, es eben falsch zu machen, aber ich lerne es.
Das heißt, jeder Kritikpunkt war für dich so ein persönlicher Angriff.
Ja, ja, ja. Und ich habe gemerkt, ich war aber nicht, wie ich das angenommen habe, das Opfer, sondern ich war eigentlich meistens der Täter.
Oha.
Ja, ja. Man kann das schon selber ändern auch. Ja,
voll die tiefen psychologischen Einblicke.
Das hat sich super angefühlt.
Voll gut.
Wie war deine Woche?
Ganz entspannt eigentlich. Ich kann nicht klagen. Und freue mich jetzt aber auch darüber, dass du mal wieder ins Studio, ins Homestudio gekommen bist und wir endlich mal wieder Musik präsentieren dürfen. Ich hatte die ganze Woche schon Bock auf Aufnehmen.
Ah, wirklich?
Ja, ich weiß auch nicht warum.
Aber du hattest Zahnschmerzen.
Zahnschmerzen hatte ich ein bisschen, aber das ist zum Glück ein Phänomen der Vergangenheit.
Okay. Und wir sind auf die Eins gegangen in der Schweiz.
Ja, das wollte ich auch noch erzählen. Das war echt stark.
Vor Bettina, nicht Bettina,
Beatrice.
Quatsch. Beatrice Egli, der Schlagerstar.
Ja.
Und Zane Lowe.
Ja, das ist echt abgefahren. Hast du wieder Bestechungsgelder rübergeschickt?
Nee, ich habe ja gesagt, ich bringe was mit aus der Heimat.
Ja, sehr gut. Es. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Vielen Dank auch an die Hörerschaft. Vielen Dank auch an die Hörerschaft aus der Schweiz fürs Runterladen und Play drücken. Wir freuen uns über jeden und jede Einzelne.
Ja, das stimmt. Ja? Ja. Ahoi Radio ist auch schön. Die haben unsere Story geteilt quasi und haben uns possessiv unsere Goldstücklis genannt.
Ja, das
hat mich
sehr
gefreut.
Wir haben uns total verschrieben, diesem wunderbaren Radiosender aus dem hohen Norden.
Ich hatte echt eine Träne im Auge.
Als du diesen Post gesehen hast?
Ja, ich habe echt kurz geweint.
Ich habe mich auch gefreut, weil man festgestellt hat, nicht nur wir haben Bock auf eine familiäre Beziehung mit Ahoi Radio, sondern die offensichtlich auch. Ja, ey, check das ohnehin mal aus. Check die Socials von Ahoi Radio, ihr müsst Ahoi nur mit Y schreiben und schon seid ihr im wahrsten Sinne des Wortes auf der richtigen Seite.
Ja, das ist schön.
Ja. Mit Musik, die mit Saiteninstrumenten hergestellt wurde, geht's weiter.
Ich hätte jetzt eher die richtige Seite genommen. Einfach, wenn man Elbow hört, ist man auf der richtigen Seite.
Ja, wenn man Elbow hört, ist man auf der richtigen Seite und nicht Teil der Ellbogengesellschaft.
Sehr gut, der
vielleicht
war gut.
So rum. Nee, ja. Der war auch nicht gut, aber ist ja egal.
Good enough for me.
Wir müssen ja einfach rüberkommen in die Musikabteilung unseres kleinen Goldstückli-Ladens. Und die wird in dieser Woche endlich mal wieder bespielt von Guy Garvey und seiner Band Elbow aus Manchester. Ich bin schon seit 2004 spätestens, seit ihrem Album Leaders of the Free World, ein Riesenfan dieser Formation, die es immer wieder schafft, allein durch die Stimme von Guy Garvey auch komplexe Songstrukturen zum Pop zu machen.
Ja.
Das ist ja eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, dass die Art, wie der Gesang reingemischt ist in die Musik, aber auch die Art, wie er vorgetragen und phrasiert ist, das allein kann schon manchmal entscheiden darüber, welches Genre hinten rauskommt. Ob das Punk ist oder Pop, haben wir nachher sogar nochmal ein Beispiel für.
Ja, schön gesagt. Ich habe jetzt auch gelernt in der Vorbereitung zu dieser Sendung, dass die Band sich Elbow nennt, weil das Wort so schön klingt.
Mhm.
Nicht wegen der Bedeutung Ellenbogen, weil sie irgendwas damit sagen wollen, sondern es klingt einfach so schön.
So you're probably referencing to the Elbow Society that we have in Germany as well. It's like the concurrence is very big. That's why maybe, Guy?
Und der so, no, it just sounds nice.
Sounds nice. Sehr gut.
Ja, ich bin auf jeden Fall wieder ein großer Fan dieses Klangs, den sie uns präsentieren. Es ist wieder mal ein verzerrter Bass zu hören. Das haben sie irgendwie immer gemacht, auch bei den ganz getragenen, verträumten Stücken ist der Bass völlig verzerrt. Das ist so der Signature-Sound von Elbow und der ist hier auch wieder untergebracht. Ich habe aber das Gefühl, dass wir es hier mit dem aus meiner Sicht schnellsten und rockigsten Stück dieser Band zu tun haben.
Ja, total.
Ich habe keins im Kopf, das ähnlich nach vorne ging wie Good Blood Mexico City.
Also in der Verzerrung war es bei Leaders of the Free World, das du schon angesprochen hast, auch ähnlich. Das war auch schon ein bisschen härter instrumentiert, aber immer noch sehr getragen und langsam. Hier ist schon so ein bisschen hochgedreht worden mit den BPMs. Das finde ich sehr neu, ja. Und Guy Garvey wurde ja gerade 50. Happy Birthday.
Happy Birthday auch nochmal an dieser Stelle. Es gibt den ein oder anderen Journalisten, die ein oder andere Journalistin, die Guy Garvey unterstellt, dass er mit seinem 50. nochmal eine neue Energie für sich entdeckt habe. Ich hoffe mal, das wird bei mir ähnlich sein.
Wie bei, ist ja nicht mehr so lang, ne?
Ja, genau, wie bei Guy Garvey. Tolle Nummer, die vor allen Dingen im Refrain nochmal richtig ballert, wenn die geachtelte Gitarrenspur mit so einer Unisono-Melodie von Bass und Gitarre aufgelöst wird. Das ist der Moment im Song, wo ich so dachte, yes, I'm still an Elbow-Fan. Auch wenn sie die Elbow Society gar nicht meinen. Hier sind Elbow aus Manchester mit Good Blood Mexico City. Die Platte zum Song Audio Vertigo erscheint am 22.03.
Goldstückli, der Podcast.
Ein Vorbote, ein weiterer von Elbow auf ihr neues Album Audio Vertigo, welches Ende März erscheinen wird, haben wir gerade gehört. Ein toller Song.
Ja, nächste Woche kommt das Ding schon raus.
Ah, nächste Woche ist soweit.
22.03.
Stimmt, das ist am Freitag.
Ist ja schon so.
Ja, ist gut.
Was ich auch noch interessant finde, ist, dass Guy Garvey gesagt hat, wer diese Platte beeinflusst habe, ist glaube ich das deutsche Wort.
Beinfluenced, ja.
Und da sind viele Namen dabei, die man so als Influence oder als Inspiration für Elbow nicht erwartet hätte. Alison Moyet wird genannt.
Okay.
Die Queens of the Stone Age.
Oh.
Jimi Hendrix. Sly and the Family Stone, Tom Waits und dann aber auch noch Public Enemy und die Beastie Boys.
Okay, Speedy Gonzales war nicht dabei,
aber ich finde, dass die Beastie Boys Referenz vielleicht sich mit diesem verzerrten Bass auch erklären lässt, den Elbow ja immer wieder präsentieren, wie gerade schon gesagt.
Queens of the Stone Age, ich wusste gar nicht, dass Elbow Queens of the Stone Age hören.
Ja, offensichtlich ist das so.
Der Guy Garvey ist auch ein Radiomoderator, ne?
Stimmt, der kennt sich aus.
Wieder Musik bei BBC Six. Ebenfalls ein Vorbote auf ein neues Album, hören wir uns jetzt an, von einer jungen Singer-Songwriterin aus Los Angeles. Yes. Sie heißt Hannah Wu und hat schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Mit 14 hat sie bereits schon auf Soundcloud und Bandcamp erste Songs rausgestellt, hat auch immer wieder mal live gespielt, das Vorprogramm von Soccer Mommy zum Beispiel. Und da merken wir auch schon ungefähr, in welche Richtung wir musikalisch gehen. Jetzt ist ihr drittes Album fertig, wenn man so will, eigentlich eher ihr viertes. Das wird im Mai erscheinen, nennt sich Romanticism. Und der zweite Vorbote daraus nennt sich Hammer.
Ja, ein Hammer-Song. Unter Umständen könnte man das auch einfach so anmoderieren.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es klingt aber auch so ein bisschen, wie derzeit Musik eben klingt aus Los Angeles.
Ja, Parlance of Our Time.
Ja. Es ist so ein bisschen der Klang, den man in der Entstehung so ein bisschen vermutet, dass er oder ein Klang, der so entstanden sein könnte, dass man erstmal den ganzen Tag mit so Kräuterzigaretten in Los Angeles und Umgebung am Strand verbracht hat und dann geht's erst so gegen Abend ins Studio. So hört sich das so ein bisschen an. Ist so laid back, obwohl die Gitarren verzerrt sind und obwohl es sich im weitesten Sinne um Rockmusik handelt. Es ist super laid back und kriegt mich auch ein bisschen deswegen, muss ich sagen.
Es ist ein Song über die ewige Suche nach Antworten, was man Anfang 20 natürlich schon mal lernt zu tun, Fragen zu stellen und dann aufzumerken, Jahre später, die Antworten dazu gibt's leider nicht. Hannah Wu fragt auch im Song, sie hat ihren Doktor gefragt und der hat gesagt, alles ist okay. Mhm. Ich habe meinen Pastor gefragt und der hat gesagt, nee, du suchst nach den falschen Sachen. Weiter im Song stellt sie dann aber wirklich ihre Frage und sagt, and I called the doctor and I said my heart is wrong. And I called the pastor and I said, I can't go on. Und dazu müsst ihr unbedingt das Video angucken. Das ist sehr cool gemacht. Es ist eine Referenz an einen Francis Ford Coppola Film aus den 70ern anscheinend, wo sich eine Szene immer wieder wiederholt. Und man merkt, wie sie einfach so den Alltag quasi immer wieder erlebt, 50, 60 Mal. Und dazu läuft dann Hammer, quasi die neue Single von Hannah Wu.
Ja, hören wir doch mal rein. Hannah Wu, übrigens mit V-U geschrieben, im Nachnamen und ihr Stückchen Hammer.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Das war doch der Hammer ja. von Hannah Wu.
Kann man so sagen, ja.
Nee, super. Ich liebe den Song, ich liebe Hannah Wu. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Das ist
ja,
großartig.
Ich find's auch gut. Ich musste die ganze Zeit an Harry Nilsson denken und an seinen Coconut-Song. Da ruft er dann auch immer den Doktor an und fragt, was soll ich denn machen? Und da sagt der Doktor, ja, du musst Limette in die Kokosnuss machen und dann das Ganze runterschlucken und dann sind die Magenschmerzen weg.
Nilsson-Schmilzen.
Und dann kriegt er noch mehr Magenschmerzen und ruft wieder den Doktor an und dann geht das so im Kreis, das Liedchen. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil das ist so das einzige ja. Lied, was ich im Hinterkopf hatte, wo der Doktor einfach angerufen wird.
Ja, das ja? stimmt, ja.
Ist ja eigentlich auch was, was nur so halb realistisch ist. Man muss ja schon eigentlich vor Ort sein für eine Diagnose.
Ja, das ne? finde ich gut, dass sich das gerade ein bisschen umstellt. Da hat die Pandemie schon auch ja, gute Seiten mit sich gezogen, dass man wirklich telefonisch sich auch
kann. Ja, und wer weiß, wie das in Los Angeles so ist.
Ja, yeah, might be a difference. Ja. Aber Francis Ford Coppola habe ich kurz vorher angesprochen. Der macht ja auch selber Wein.
Aha.
Der hat einen Weinberg selber und der macht auch sehr guten Bubbly. Habe ich letzten Herbst trinken können. Der Francis Ford Coppola Prosecco ist sehr gut.
Say what?
Ja, sehr lecker.
In welchen Sphären du mittlerweile unterwegs bist? Ja, ich habe noch so einen Bubbly von Francis Ford Coppola zu Hause. Hat er mir zugeschickt.
Ja, kann man in den USA halt in jedem Supermarkt kaufen.
Ah, okay.
Ja, ist halt überall da, ne? Sehr hat gut. Rot, Weißwein und eben Bubbly.
Wir kommen von Bubbly zu Chateau Margaux.
Oh.
Ein hervorragender Rotwein, der genannt
auch eine
wird.
Hervorragende Brücke.
Ja, ja, denk, irgendwann muss es ja auch mal klappen. Wir sind jetzt schon 20 Minuten innerhalb der Sendung oder 15, da muss man jetzt auch mal eine gute Überleitung anbieten. Chateau Margaux wird erwähnt im nun folgenden Stückchen vom Producer-Kollektiv Gerda. Das featured Audio 88 Jessin und Miss Platinum und es heißt Grayskull. So wie das Schloss bei den Masters of the Universe.
Aha, habe ich nie gehabt. Ich durfte nie He-Man kaufen.
Aha.
Du schon? Warst du ein He-Man-Typ?
Deine Eltern wollten, dass du...
Kein Kriegsspielzeug, ah, okay. kein He-Man. Ja.
Ich dachte, die wären so fortschrittlich gewesen, was Gender und so angeht. Weil He-Man ist ja schon, das ist ja doppelt männlich.
Ja, doppelt männlich. Ja.
Haben die vielleicht, ich habe gedacht, die hätten dann vielleicht gesagt, na also, das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben.
Hattest du einen He-Man?
Ja.
Okay.
Ich war aber jetzt auch nicht so ein Riesenfan dieses Spielzeugs, aber es war natürlich so ein Zeug, was in meiner Kindheit, frühen Jugend so erschienen ist.
Ja.
Und da kann man nicht drum rum. Das war ja auch eine Zeit, wo es noch nicht so viele Fernsehprogramme gab, aber wenn dann He-Man lief, hast du das halt reingezogen. Weil
und die Werbung immer, Masters of the Universe.
Ja,
das
war
ne?
schon echt super. Ja. Ja. Und mit dem Stückchen Grayskull, das wir jetzt schon erwähnt hatten, möchten wir fortfahren im Programm. Zunächst vielleicht kurz aufklären, um was es sich bei Gerda handelt. Das ist ein Producer-Kollektiv, das aus 2/3 von den Krauts besteht und 3 Musikern von Seed und die haben jetzt am vergangenen Freitag eine Single eine LP rausgehauen,
ja, ja.
ohne Vorab-Single und ohne irgendwelche Promo, die sofort in aller Munde und auf allen Kopfhörern war.
Und auf allen Plattformen. Es war wirklich von 0 auf 1000. Also ja. das ist unfassbar, dass man sowas so lange geheim halten kann. Und wenn man so ein bisschen recherchiert und gegoogelt hat, hat man gemerkt, okay, das war 2 Jahre in der Mache. Ne? Mhm. Die Beats haben sie anscheinend aufgenommen, irgendwo auf einem Schloss in Brandenburg. Und da ist halt dann auch die Idee entstanden, alle MCs der Republik zu versammeln auf einer Platte.
Ja.
Ist gelungen.
Und ich glaube, das war der längerwierige Prozess bei der ganzen Geschichte. Denn die Leute, die ja die Beats gemacht haben, sind so talentiert, dass sie sowas auch schneller zusammengeklöppelt hätten. Aber bis man dann die ganzen MCs, die da drauf sind, zum Beispiel OJ Kimo, Cryptic Joe und Porky von Deichkind, Kwame, Upsilon, She-Raw, Masimoto und die vorhin schon genannten Audio 88, Yesin und Miss Platinum und noch viele mehr, bis man die alle zusammengetrommelt hat, das kann schon eine Weile dauern. Es hat sich aber gelohnt, da langfristig dran zu bleiben an dieser Idee.
Es ist so geil. Diese Platte ist unfassbar lustig und einfach richtig gut gemacht. Unbedingt durchhören, sehr zu empfehlen. Und ich glaube, eins der großen Highlights ist wirklich Grayskull.
Ich bin ja eh ein Riesenfan von Audio 88 und Yesin, die ich 2015 kennenlernte, weil damals KIZ zu mir ins Studio kam, aha. um ihre Platte Hurra, die Welt geht unter zu bewerben.
Ah, schon so lange her.
Ja, da haben wir einen in bester Gesellschaft gemacht, so hieß die Show damals. Ein Format, in dem wir MusikerInnen die Möglichkeit gaben, am Tag der VÖ die Platte zu bewerben. Und dann kam KIZ eben vorbei und haben mit mir ein bisschen geredet, für 2 Stunden mit mir geredet über die Platte. Und die durften aber auch Gäste mitbringen. Und 2 der Gäste waren eben Audio 88 und Yesin.
Okay.
Und spätestens seitdem habe ich mich ausführlichst beschäftigt mit den beiden. Bin ein Riesenfan, weil die einfach auch so verschiedene Flows haben. Aha. Yesin erklärt ja, wie seiner entstanden ist im nun folgenden Song, nämlich 2009 mit viel Wodka. Und Audio hat manchmal so Momente der Empörung, in dem es ihm scheißegal zu sein scheint, ob sich das reimt oder nicht, einfach weil er sauer ist. Auch hier im Song ein geiler TikToker-Diss, der ohne Reime auskommt.
Ja, das ist
unbedingt
super.
Drauf achten. Ja. Bevor wir noch ein bisschen was erzählen, vielleicht zu Gerda und zu Audio 88 und Yesin, hören wir uns Grayskull an. Grayscale übrigens vielleicht auch wichtig, um hier den Kontext zu verstehen. Grayscale war der Austragungsort der Kämpfe zwischen Gut und Böse im Masters of the Universe.
Alles klar. Miss Platinum hast du erwähnt, ne?
Miss Platinum hatte ich erwähnt, glaube ich, ja.
Cool.
Ja,
gut.
Die ist natürlich auch noch dabei mit einer super Hookline.
Ja.
Gerda, featuring Audio 88, Yesin und Miss Platinum mit Grayscale.
Goldstückli, der Podcast.
Es ist so gut. Ja, zwei Untergrundlegenden ohne Deal, ficken Majors mit Vinyl.
Keep it real. Also ich habe noch ein paar andere Lieblingszeilen. Ich finde es einfach schon gut, wie Yesin loslegt. Ficke diesen Gossenloop im Bossanzug und dann bleibe unerreicht, drücke weg, wenn Gott anruft. Alter, das ist schon geil. Hat mich auch ein bisschen erinnert an eine Single mit beiden an den Mikrofonen, die wir Ende 22 im Format schon mal hatten.
Okay.
Und zwar war das von der Audio 88 Solo-Platte. Dann hat Audio 88 Shogun und Yesin mit ins Boot geholt. Und da hat Yesin auch schon den geilen Rhyme. Sitzt bei Aldi Maschki, hab die Seiten frisch, date mit deiner Freundin, aber schaff es leider zeitlich nicht.
Finde ich auch ziemlich gut. Bravo.
Und es ist auch die beste Variante, auf Deutsch Fuck the Police zu sagen, wenn Yesin am Schluss Fick die Exekutive rappt.
Ja, also das ist gut.
Schon echt gut.
Ja, richtig gut gemacht. Ja. Auch gut gemacht sind jeweils die Songs, die wir in der Mitte unseres Formates spielen, in unserer Rubrik Oldstückli.
Ah, sind die gut gemacht, ja?
Mhm. Sie hören das Oldstückli im Goldstückli.
Im heutigen Oldstückli möchte ich mich den Black Rose widmen.
Oh!
Ja, ja, und zwar der zweiten Platte von der Black Rose. Die erste kennen wir ja beide, ne? Shake Your Money Maker kam raus 1990. War für mich als Schlagzeugschüler damals sehr wegweisend, weil ich mit 13 die Synkopen gelernt habe bei Hard to Handle.
Aha.
Ja, der Schlagzeugbeat ist Don't Start, Gats, Don't Start, Don't Start, Don't Start. Und da habe ich es gelernt.
Ja, ist aber der erste Beat, den man lernt, um das jetzt mal sozusagen auch nochmal aufzuklären. Als Schlagzeugerin nach Bumt, Katz, Bumt, Katz. Das ist das Erste. Fast. Und dann war bei mir, der zweite war Bumt, Katz, Katz, Bumt, Katz.
Ja, ja, Bumt, Katz, Katz, Bumt, Katz. Aber der ist Don't Start, da, da. Also weggelassen.
Ja, okay.
So, ne? Von daher war das schon so anders, weil das Original von Otis Redding hatte damit ja nichts zu tun. Es war nur der Schlagzeuger Steve Gorman, der dann auch zu meinem Idol wurde, eins meiner großen Schlagzeugidole ever, der das einfach so neu interpretiert hat. Und es ist wirklich einfach der beste Song von der Platte. Die damalige Platte hatte noch andere Hits, ne? Twice as Hard, Jealous Again, She Talks to Angels. Es war eine richtig gute Hardrock-Platte.
Ja, aber man muss echt dazu sagen, dass die Black Crowes mit dem Otis Redding Cover Hard to Handle erstmal alle Türen aufmachen mussten. Ich glaube, ohne dieses Cover, und das ist eigentlich erstaunlich, hätten wir alle die Black Crowes nie so richtig mitbekommen.
Ja, total. Sie wurden dann halt auch sehr schnell abgestempelt als Southern Rock Band, weil sie kommen aus Atlanta, Georgia. Und das hat ihnen aber nie so richtig gepasst, weil sie fanden, wir sind nicht so wie Lynyrd Skynyrd und die Allman Brothers, sondern wir sind ein bisschen anders. Und bei der zweiten Platte haben sie sich dann extra ein bisschen verhippisiert. Haben einen Keyboarder reingeholt, haben Soul-Sängerinnen reingeholt für die Produktion und George Draculias auch dazugenommen zu Brandon O'Brien, der die erste Platte schon gemacht hat. Und dann ging es so ein bisschen, wie sagt man, einfach mehr georgelt, mehr trocken, mehr direkter, einfach so souliger, gospeliger schon fast.
Bei der The Southern Harmony and Musical Companion meinst du
jetzt? Ja, genau.
Ja.
Und der Titel des Albums ist ja auch eine Referenz an ein Gesangsbuch aus dem 19. Jahrhundert, an die große Gospelzeit quasi. Und Chris Robinson wollte halt wirklich sagen, wir sind halt eben nicht so wie Lynyrd Skynyrd, sondern ein bisschen anders.
Aha.
Wir sind schon stolz, von Atlanta zu sein, aber unser Begriff von Southern ist ein anderer, als ihr denkt.
Ja, ich war nach der Platte aber auch schon wieder raus, muss ich sagen.
Wirklich?
Ja, ich war so ein, ohnehin, oftmals in meinem Leben ist mir das passiert, dass ich mich verhalten habe wie so ein typischer Musiksnob.
Ja, okay.
Einfach nach der zweiten Platte, wenn die Band ein bisschen bekannter wurde, ne? Halt dieses dumme Ding, wo man dann wahrscheinlich auch voll die Hits verpasst, aber einfach so snobistisch ist und sagt so, ja, also ich fand nur die ersten beiden Platten gut. Da musste ich mich ein paar Mal erwischen in meinem Leben, dass ich so...
Das Pearl-Jam-Phänomen.
Dass ich solche Aussagen gedroppt habe.
Ja, nee, ist schon gut, verständlich. Ich bin total hooked geworden durch diese zweite Platte, weil ich mir da auch vorgenommen habe und ich weiß den Moment noch, wo ich mich dazu entschlossen habe, anfangen zu rauchen.
Mhm.
Weil der Keyboarder, der wird auch in den Credits quasi nicht betitelt nur Keys, sondern auch Roland Skins. Und da habe ich dann rausgefunden, hey, was heißt das, was heißt das? Und er war zuständig, also dieser Ed Harsh war zuständig für die Sportzigaretten zu drehen in der Band.
Siehst du mal.
Und da habe ich mir vorgenommen, ich muss auch kiffen lernen. Wirklich, mit dieser Platte.
Oha.
Es war nicht Peer Pressure, sondern es waren die Black Crowes.
Also wirklich, schämt euch, Black Crowes. Ihr treibt die, es ist ja wie eigentlich wie so die Konservativen in den 50ern gewarnt haben schon. Der Rock'n'Roll treibt uns alle ins Verderben, ja, macht alle zu Drogenabhängigen und zu Junkies. Ja. Glücklicherweise hat Uli Hefliger die Kurve noch gekriegt, trotz der Black Crowes.
Ich war 15, 16 und ich habe mir das wirklich einfach bewusst vorgenommen. Also es ist jetzt nicht der Fehler von der Black Crowes, sondern mein bewusster Entscheid gewesen, diesen Pfad zu gehen. Und ich finde, es hat sich gelohnt, weil ich liebe diese Platte immer noch. Und den Song, den wir uns jetzt anhören werden, Thorn in My Pride, ist wirklich einer meiner absoluten Evertime-Lieblingsballaden. Ich glaube, ich muss mal eine Playliste machen, weil jedes dritte Mal sage ich, hier kommt wieder meine Lieblingsballade. Es gibt ja einige, ne? Also Exile haben wir gesagt von Taylor Swift mit Bon Iver.
Aha.
Dann hier der Tom York Song, Atoms for Peace. Dann Song for Sula von Phosphorescent. Dann Ich tauche auf von Tokotronic und jetzt auch Thorn in My Pride von The Black Crowes.
Ja, sehr gut.
Ja.
Uli Hefliger tanzt gut, Sie können ihn auf einen Ball laden. Und heute hören wir eine seiner Lieblingsballladen. Ich bin einfach von Yesin so inspiriert.
Ja.
Hier sind die Black Crowes mit
Thorn in My Pride.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Das war Thorn in My Pride von der Black Crowes. Damals, Anfang der 90er Jahre, war der Dorn einer Blume, ja, ein beliebtes Bild. Wir erinnern uns an Poison mit Every Thorn has its, Every Rose has its Thorn. Weißt du noch, 1990?
Okay, ja, kenne ich noch, ja.
Ja, aber das gefällt mir sehr viel besser.
Ja,
Thorn in My Pride.
Ja, gut, das finde ich schön, dass wir uns da dann doch wieder einig sind. Was ich interessant finde, 2019 gab es ja die Ankündigung einer Wiedervereinigung der Black Crowes.
Ja.
Und da habe ich jetzt rausgefunden heute, dass die Brüder Chris und Rich Robinson, Chris ist der Sänger, Rich macht Gitarren klar, dass die über Jahre nicht miteinander gesprochen haben. Also von der Auflösung der Band bis zur Wiedervereinigung haben die nicht miteinander gesprochen.
Ja.
Das finde ich auch immer so ein bisschen grenzpeinlich, so wie die Gallaghers. Also stelle ich mir auch unangenehm vor, wenn man mit seinem Bruder so eine richtig gute Zeit hat und dann nur, weil die Band sich auflöst, nicht mehr mit dem spricht.
Ja, grenzpeinlich ist sehr schön gesagt, finde ich auch. Also ich finde es auch, es kam jetzt eine neue Platte raus am Freitag von The Black Crowes, finde ich einfach nicht hörenswert, weil für mich war die Band immer Steve Gorman, der Drummer, der jetzt nicht mehr dabei ist. Und seit er nicht mehr dabei ist, ist für mich die Band einfach nicht mehr wichtig.
Ja. Aber das ist auch ein geiles Musik-Snob-Nerd-Tum.
Ja, ja.
Zu sagen, ja, der Original-Schlagzeuger spielt ja nicht mehr, jetzt interessiert mich das nicht mehr.
Ja, aber trotzdem, also gerade bei dieser zweiten Platte merkt man einfach, wie dieser Schlagzeuger wichtig ist für diese Band. Ja. Der hat so einen eigenen Stil, wie er leger einfach alle Songs interpretiert, egal ob langsam oder schnell.
Mhm.
Ist schon geil.
Ja, es ist wirklich
geil. Und ich habe ja auch einen Steve Gorman-Moment. Ich hatte damals vor Jahren, ich glaube 15 Jahre her oder so, 20 Jahre her, ein Interview mit Steve Gorman, weil die haben mal gespielt in der Schweiz auf dem Festival mit den Black Crowes. Da war ich so im Tourbus und so, Steve Gorman interviewt und da plötzlich geht die Tür auf, ich drehe mich um, wer kommt rein? Kate Hudson!
What?
Kate motherfucking Hudson! Damals war sie halt noch mit Chris zusammen, mit dem Sänger.
Ach so.
Die haben ja auch ein Kind oder zwei sogar. Und da war sie mit auf Tour. Und Steve dann plötzlich so, hello, we're talking. Und ich so, ah, I'm sorry. So, ich war damals in love mit Kate Hudson wegen Almost Famous, wegen dem Film.
Ja, glaube ich dir.
Ja.
Abgefahren.
Das war mein Steve Gorman-Moment. Oder mein Kate Hudson-Moment vielleicht eher.
Das musst du entscheiden.
Ja, gut.
Das ist völlig in deinem Entscheidungsbereich. Mit Nachfahren, die ja jetzt gerade schon angekündigt wurden oder angesprochen wurden, als wir darüber sprachen, dass der Herr Robinson und die Frau Hudson gemeinsame Kinder haben. Mit Nachfahren bekannter MusikerInnen geht's weiter im Goldstückli-Podcast. Und zwar mit YG Marley.
Marley, das ist ja geil.
Ja.
Mega Brücke, weil der letzte Song von der zweiten Black Rose-Platte ist ein Cover von Bob Marley.
Ah, siehst du mal.
Time Will Tell.
Das ist so eine nachgebaute
so
Brücke.
Geil. Jetzt,
ich bin schon längst über den Fluss drüber. Dann baut Uli nochmal eine Brücke. Weißt du, bist mit dem, hast du extra so ein Jeep gekauft, wo man auch mal durch so eine kleine Untiefe fahren kann?
Nee.
Bin ich schon drüber auf der anderen Seite, Uli, so, ja, jetzt ist die Brücke fertig. Aber egal, YG Marley. Ich habe ja jetzt diese Brücke eigentlich gebaut mit den Nachfahren, aber ist egal.
Gut,
YG Marley
gut,
ja. ist der Sohn von der von uns auch heiß geliebten und vor kurzem erst gespielten Lauryn Hill.
Ah, wie geil.
Und der Enkel von Bob Marley, was den Nachnamen erklärt.
Okay.
Er ist jetzt der siebte, habe ich nachgelesen, der siebte Mensch aus der Marley-Nachfahrenschar, muss man ja so sagen, sind ja relativ viele.
Einige.
Es ist der siebte, der es in die Top 100 geschafft hat mit seiner ersten Single Praise Jah in the Moonlight.
Das ist seine erste Single?
Erste Single.
Krass.
Bereits Ende des letzten Jahres erschienen, aber an mir irgendwie komplett vorbeigegangen. Ich habe es im Radio gehört, bei Cosmo, die ja auch echt ganz gutes Zeug machen, weil die so frei sind, auch in der Genreauswahl.
Mhm.
Ich habe es bei Cosmo im Radio gehört und war sofort Fan. Ein bisschen, weil am Anfang so ein Bob Marley-Zitat auch als Sample existiert. Aus dem Stückchen Crisis ist da ein Anteil nochmal verwendet worden von Bob Marley aus dem Jahr 78. Und dann bin ich aber auch ein Riesenfan von der Stimme von YG Marley. Weder Ziggy, Damien noch Kimani und die ganzen anderen, die es schon mal in die Charts geschafft haben, haben mich derart überzeugt wie YG Marley, der mit dem Lied auch einen unfassbar krassen und schnellen Erfolg feiern durfte. Via TikTok-Videos ist das durch die Decke gegangen und hat mittlerweile, was weiß ich, 150 Millionen Plays auf Spotify alleine.
Krass.
Und hat ihn so bekannt gemacht in so kurzer Zeit, dass er jetzt schon als einziger Reggae-Artist gebucht ist fürs Coachella Festival.
Was?
Ja.
Wow.
Abgefahren, oder?
Ja, Wahnsinn. War er denn jetzt mit seiner Mutter auch auf Tour letztes Jahr?
Ja, er hat mit seiner Mom den einen oder anderen Gig gespielt und hat auch dieses Stück auf der Bühne präsentiert.
Ah.
Mehrfach.
Gut.
Das von Lauryn Hill übrigens auch mitproduziert und mitgeschrieben worden ist.
Na, siehst du mal. Ja.
Und dann noch ein anderer Fame-Name, der mit am Erfolg des Liedes beteiligt ist, ist der Name West Kardashian. Northwest Kardashian hat nämlich ihren TikTok-Account dazu verwandt, um einen kleinen Tanz zu performen zum Liedchen Praise Jah in the Moonlight und spätestens ab da war das Lied irgendwie on the rise.
Alles
das ist
klar.
Halt, weiß ich nicht, ob man es schön oder traurig finden soll, aber das ist halt die Art und Weise, wie heutzutage Lieder richtig groß werden. Da können wir uns hier fusselig reden und Lieder empfehlen im Goldstückli-Podcast. Aber wenn Northwest Kardashian ein TikTok-Video macht, dann bist du in den Charts.
Ist Northwest Kardashian auch der Sohn von, nee, das ist ja der Bruder dann von Kim Kardashian. Weil sonst würde der ja Northwest West heißen.
Northwest Kardashian ist die Tochter von
Die Tochter
von Kanye und Kim.
Aber dann heißt die ja Northwest West.
Nein, die heißt Kanye West und Kim Kardashian sind die Eltern, also heißt die Northwest Kardashian.
Ach so.
Doppelname.
Jetzt. Aha, North ist der Vorname.
Richtig.
Northwest. Ja, getcha.
Okay, super, danke. Schön aber, dass du mir zugehört hast, bis du verstanden hast, um was es geht. Hier ist Joshua Omaru Marley, better known as YG Marley ab sofort. Meet him at the Coachella Festival. Wir hören das Stückchen Praise Jah in the Moonlight.
Goldstückli, der Podcast.
Ja, das ist gut.
Ja, ne?
Wenn jetzt der Jah bei YG Marley anruft, drückt er den auch weg?
Nee, das macht nur Yesin. So cool ist keiner wie Yesin.
Voll gut.
Ich bin echt ein großer Fan dieses Stückes, eben weil es auch die modernen Produktionsweisen derart nutzt, dass man es trotzdem mit so Oldschool-Reggae zu tun hat. Und das schaffen ja die wenigsten. Entweder macht man es so Mark Ronson-mäßig auf ganz alt mit so Vintage-Sounds oder aber es klingt so zu Hi-Fi für Roots-Reggae und dann gefällt mir das auch nicht. Aber die haben jetzt eine sehr gute Mischung hingekriegt beim Produzieren. Das Stück ist vielleicht auch, weil Lauryn Hill dabei war.
Ja, sehr gut. Wir drehen die Musik jetzt komplett auf links.
Ja.
Einfach jetzt mal mitten in die Fresse rein, hinten raus noch ein Song aus Florida von einem Quintett um die Frontfrau Christina Michelle. Es ist eine Hardcore-Punk-Band, könnte man sie nennen, die sich Gouge-Away nennt oder Gouge. Gouge-Away.
Ja.
Ah, okay.
Ich hör dir mal den Pixie-Song aus dem Jahr 89 an vom Album Doolittle.
Ja, da sagen sie Gouge-Away, you can Gouge-Away.
Ja.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich habe hier, wenn man so einen Mietwagen mietet, ne, dann dachte ich früher immer, das ist der Voucher, den ich noch ausdrucken musste, aber es ist der Voucher.
Wahrscheinlich geht beides, oder? Hat das nicht französische Roots, das Wort?
Vielleicht, aber ich druck den Voucher aus, klingt auch so ein bisschen komisch.
Voulez-vous Voucher avec moi?
Genau so. Gouge-Away, genau. Und Gouge-Away heißt ja, wie wir vom Pixie-Song wissen, high werden. Einfach den ganzen Tag. Stay all day if you want to. Und diese Band hat sich nach den Pixies benannt, weil es eine wichtige Band ist für sie, wie auch Fugazi, Jesus Lizard, Nirvana natürlich. Und wenn man Christina zuhört, wie sie schreit und singt, natürlich auch Hole. Das passt sehr gut. Jetzt ist am Freitag ihr neues Album, ihr drittes Album Deep Sage erschienen und daraus hören wir uns den schnellsten und härtesten Song an. Spaced Out. I need space, singt Christina immer wieder. Und ich gebe ihr recht, sie braucht wirklich Platz ein bisschen, um zu atmen und den möchten wir ihr auch geben und zugestehen.
Was ich ein bisschen krass finde bei dem Lied ist, dass es sich zwischendurch manchmal anhört, als würde Fred Armisen bei Saturday Night Live eine Punkband parodieren. Weiß ich mal.
Ja, ja, ja.
Also wenn der
hat er ja mal.
Ja genau. Und wenn dem jetzt den Auftrag gegeben würde, hier mach mal so eine Parodie auf Punk mit einer weiblichen Sängerin, dann würde das wahrscheinlich genauso klingen. Das ist was, was ich als Gedanke immer wieder nach hinten drängen musste, um das Lied ernst zu nehmen.
Ja, man muss es schon ernst nehmen, weil die neue Platte, die habe ich mir angehört, die ist wirklich richtig gut. Also wenn ihr auf diese Musik steht, auf diesen Punk-Hardcore Fuzzy Grunge Rock, was auch immer das für eine Mischung ist, dann wirklich hörenswert. Sie kommen aus Fort Lauderdale, das ist eine Stadt in Florida, wo man denkt, so, da kommt jetzt nicht solche Musik her. Sonst denkt man ja eher bei Gainesville daran, dass solche Musik da entstehen könnte. Und sie haben sich aber wirklich auch gegründet, weil sie fanden, in der lokalen Szene gibt's keine Band, die genau solche Musik macht. Deswegen machen sie diese Musik, die sie machen.
Far from being overproduced, schreibt die Presse. Das stimmt schon ganz gut oder passt schon ganz gut auf den Klang dieser Musik. Und was mir ein bisschen einleuchtete, ist die Tatsache, dass deine Florida-Beschreibungen, oder sagen wir mal anders, was für mich diese Band verständlich macht, sind deine Beschreibungen der Szene in Florida in den letzten Wochen. Du warst ja vor ein paar Monaten dort zum Urlaub machen.
Ja.
Du hast mir beschrieben, dass das alles sehr republikanisch wirkt und sehr weiß und so ein bisschen so. Man hat das Gefühl, dass jeder eine Knarre hat und nur wartet darauf, dass du auf sein Grundstück steppst und so. Und da, wenn man das nun im Hinterkopf hat, dann versteht man auch, glaube ich, die Wut. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, ist, dass das hier das zweite Stückchen ist, das beweist, dass der Gesangsvortrag über das Genre entscheidet. Das ist nämlich eben keine Rockband mehr, sondern das ist Punk.
Ja, total. Aufgenommen haben sie es letzten Frühling auf der anderen Seite der USA, in Oakland, in der Bay Area, bei San Francisco. Und es war das Ziel auch, dass alle fünf im Kreis stehen und das Band performen. Und das hört man dem Ding auch an, so, ne? Der Moses-Schneider-Move quasi auch hier bei Gaucho Way. Mm. Hier sind sie mit Spaced Out.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Gaucho Way mit Spaced Out, ein bisschen so wie die Beastie Boys, bevor sie angefangen haben zu rappen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
So Beastie Boys Punkrock.
Ja, das war gut.
Ja.
Fingerlicken gut, ja!
Ja, finde ich auch gut. Weil wir jetzt als Moderatoren der Sendung, die den Titel Die eklektische Eisenbahn trägt, wieder ein ganz anderes Fass aufmachen müssen, haben uns zu verpflichtet mit dem Titel dieser Show, schwenken wir rüber zu einem Freund des Hauses, kann man schon fast sagen, zu Finn Greenall, den ich wirklich schon gefühlt ein Dutzend Mal interviewt habe. Finn Greenall kennt ihr da draußen vielleicht noch besser unter seinem Künstlernamen Fink. Und der hat neue Musik in Anführungszeichen mit im Gepäck.
Ja, er hat eine Bekanntschaft gemacht, letzten Frühling auch, wie Gaucho Way auch, mit ihrem Produzenten. Eine Bekanntschaft gemacht mit Guy Sternberg, ein Produzent, der hier in Berlin schon lange arbeitet. Unter anderem auch dann Musik aufnimmt in den Tritonus-Studios, die berühmten Studios von den einstürzenden Neubauten. Wir sind Helden waren da, Element of Crime, die Ärzte, Nick Cave und.
Und es ist über dem Transporterraum, wo Moses Schneider sitzt.
Oben drüber, genau, in der Schlesischen Straße.
Richtig.
Da wurde dieses Album jetzt aufgenommen. Es sind 7 Stücke, die aber nicht von Fink kommen, sondern es sind 7 von seinen Lieblingsstücken von The Smiths, Muddy Waters, Little Feat, David Bowie oder eben auch Soundgarden.
Ah.
Ja, die wunderbare Platte Super Unknown, die ja letzte Woche ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, wird hier nochmal bestens interpretiert. Black Hole Sun, der absolute Hit von dieser Platte, hat Fink komplett auseinandergeschraubt und neu interpretiert. Und ich finde, diese neue Version ist der Wahnsinn.
Ich bin hin und her gerissen. Es gibt Momente, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich dachte, das ist so schön, das ist fast geiler als das Original. Und dann hat Finn Greenall auch manchmal so Soul-Schwenker in die Stimme eingebaut, wo ich dachte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist eine ganz besondere Version des Stückes, die auch nochmal beweist, wie gut komponiert Black Hole Sun gewesen ist. Denn es funktioniert auch in der super Stripped-Down-Version mit nur einer Gitarre gefühlt und mit der Stimme.
Aha.
Mehr braucht es nicht, wenn man einen richtig guten Song hat. Das ist ja
total
eine der Regeln des Songwritings.
Was bei diesem Album aber genauso wichtig ist, wie das Was, ist das Wie man diese Songs aufgenommen hat. Das war ganz wichtig, dass hier alles analog aufgenommen wird, dass nichts Digitales dazwischen kommt, von der Entstehung vor dem Mikrofon bis nachher zum Rauskommen beim Album, bei der Boxe quasi. Man kann das Vinyl kaufen, auch in einem Doppelvinyl, das ist dann nicht mehr 33 Umdrehungen in der Minute, sondern 45. Also noch ein bisschen mehr Quali anscheinend auf der Vinylplatte drauf. Es sind 7 Stücke auf 2 Vinyle, wunderschönes Gatefold, alles schön mit Relief, Prägung, Schrift, hast du nicht gesehen, auf 1000 Stück limitiert. Und Fink hat jetzt aber trotzdem 2 Songs von diesen 7 Stücken digital veröffentlicht, weil er fand, er wollte das der Welt und seinen Fans einfach auch mitteilen.
Finde ich gut.
Ja.
Ist nicht so wie bei Revolverheld, die ihre letzte Platte nur auf Tour verkauft haben.
Ja, genau.
Sondern Fink sagt, das muss auch auf die Plattform, zumindest teilweise.
Ja.
Ein bisschen musste ich auch gerade nochmal an Blue Monday denken von New Order. Da ist nämlich eine der besten Geschichten aus der Musikhistorie. Da ist nämlich die Prägung des Covers auch besonders wichtig gefunden worden von der Band. Die haben sich dafür eingesetzt, dass das ein ganz aufwendiges Cover wird. Aha. Am Ende der Geschichte wurde die Prägung dieser Plattenverpackung so teuer, dass sie einfach mit jeder verkauften Single 10 Cent oder so verloren haben. Das finde ich irgendwie ganz geil. Das heißt, immer wenn die Nummer höher geschnellt ist in den Charts, hat man schwitzige Hände bekommen, weil man dachte, shit, Alter, wieder 100.000 verloren.
Ja, genau so. Das war doch so eine Floppy-Disk, oder? So eine 5-Zoll Floppy-Disk.
Ich weiß nur, dass das so mit Prägungen auch viel zu tun hatte und das scheint aufwendig und vielleicht auch mal teuer zu sein. Ja. Und führte dann schlussendlich dazu, dass es nochmal so eine simplere Version des Covers gab, damit man nicht mit jeder verkauften Platte Geld verliert.
Ich bin sehr froh, dass Fink hier diese schönen Songs covert und mir gefällt die Version von Blackout Sound sehr gut. Ich habe von Fink immer wieder gehofft in den letzten Monaten, dass er neue Musik rausbringt. Mhm. Das wird, glaube ich, auch alsbald mal passieren, hoffe ich. Er hatte ja den Soundtrack vertont von der Neuauflage von Prince of Persia, von diesem Computerspiel.
Say what? Aber irgendwie. Für den Film, oder? Ja,
nee, für das Game, glaube ich.
Echt?
Gibt's den jetzt auch im Kino?
Gab's als Film auch zwischendurch.
Ja, dann ist wahrscheinlich er da. Da hat er, glaube ich, den Score geschrieben oder so.
Auch ganz geil.
Von daher bin ich jetzt happy, dass er so zurück ist.
Ja, finde ich auch gut. Ja. Interessant ja auch, vielleicht zum Abschluss des Vortrags zu Finn Greenell, interessant ist ja auch zu wissen, dass er bis Anfang der Nullerjahre einfach elektronische Musik gemacht hat und dann völlig überraschend für alle die Synthesizer in die Ecke stellte und mit der Akustikgitarre mit so Blues-Songs um die Ecke kam. Fanden am Anfang auch nicht alle geil, aber er hat durchgezogen.
Ja, Biscuits for Breakfast, eine sehr gute Platte.
Ja.
Oh, ich habe mein Bubbly dabei.
Wieso hast du denn Bubbly
dabei?
Ja,
wir sind auf die Eins gegangen.
Alter, der Urli.
Wir können doch nicht auf die Eins gehen und kein Bubbly trinken.
Oh, zum Glück habe ich schon eine Banane gegessen. Jetzt gibt's wieder Bubbly auf den Mittag. Aber na gut, was willst du machen? Im Grunde hat er ja auch recht. Du hast schon lange kein Bubbly mehr getrunken? Ja. Na, dann ist gut. Im Grunde hat er ja recht, werte Hörerschaft. Wenn man schon auf der Eins ist, bei den Musikpodcasts und Apple in der Schweiz, dann muss man auch mal ein kleines Gläschen trinken.
Guck mal, bisschen hier, Bubbly. Sansibar habe ich gekauft.
Alter, du bist echt. Was war das vorhin? Francis Ford Coppola Bubbly und jetzt gibt's noch Sansibar Bubbly.
Ja.
Von der Snobinsel Sylt. Das ist derselbe Bubbly, den Christian Lindner immer trinkt.
Wirklich?
Natürlich.
Krass, der geht da hin, oder was?
Also, weiß ich nicht genau. Ja, aber hat ja da geheiratet auf Sylt.
Also, man muss bei Sansibar schon so ein bisschen runterschrauben, ne? Die haben so ein Endorsement mit Lidl. Also von Sansibar gibt's ganz viele Produkte bei Lidl.
Ja, aber deswegen musst du ja die Sansibar nicht runterschrauben, sondern Lidl hoch.
Aha, okay.
Weißt du, was ich meine? Also nehme ich jetzt mal an.
Lidl bei Lidl.
Lidl. Vielen Dank auch fürs Sponsorship. Entweder die Sansibar oder Lidl, sucht's euch aus.
Tja.
Streitet euch ruhig. Ja, geil.
Oh.
Ja, super.
Gut, oder?
Perfekt, mein Lieber.
Ich dachte nämlich, wir haben schon so lange kein Bubbly mehr getrunken.
Das stimmt allerdings.
Und dann habe ich Audio 88 gesehen auf dem Cover, wo sie die Gerda-Platte quasi beworben haben, mit einem großen Glas Weißwein in der Hand. Und ich dachte so, ich will auch.
Das gibt's doch gar nicht, der Uli.
So, Prosecco.
Gut, auf unseren Snobismus in der Musik.
Champagnerlaune.
Und bei den Bubblys, genau. Und keine schönen Grüße an Christian Lindner. Dafür schöne Grüße an die Hörerschaft dieses Formats hier und natürlich an die KollegInnen von Ahoi Radio mit Y. Aha. Ihr findet uns eben dort auch auf der Website. Immer montags um 14 Uhr wird diese Sendung hier dort nochmal ausgestrahlt in voller Länge. Und mit der Musik in der Mitte, falls ihr Bock habt. Könnt ihr euch das auch da anhören oder wenn ihr im Hamburger Raum seid, sogar via DAB ganz schön im Autoradio.
Oh yes, gut.
Ne?
So, schmeckt gut.
Warte mal ganz kurz, ich habe noch gar nicht getrunken. Ja, ist gut.
Kann man machen, ne?
Ja, sichi.
Okay, gut. Hier ist es Fink mit Black House Sun und wir sagen tschüss.
Tschüssi, bis zum nächsten Mal, euer Winson.
Und der Uli.
Bye, bye.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast.
They call it the gold. They call it the Gold Stückli.
Mit Uli und Winson.